Ich würde so gern mit Jana Kesenheimer.
Ich würde jetzt auch gern einen Kaffee trinken gehen.
Ich drop den jetzt einfach. Einfach gleich mal zum Start einen fetten Song, eine Songempfehlung rausgehauen. Ich dachte, ich habe immer darauf gewartet und ich habe das Gefühl, Folge 14 ist der Moment, wo ich es raushau.
Ja, wir haben noch nie drüber gesprochen, ja.
Geht mal alle ganz kurz, ihr seid ja eh in Spotify gerade, gebt mal kurz ein Wurmkur, Jana K. Es gibt einen Song von Jana über Jana auf Spotify.
Nein, nicht von Jana.
Nee, nicht von Jana, über Jana. Magst du Stellung beziehen?
Crazy Ohrwurm jedenfalls. Manchmal fange ich an, den zu singen. Und es ist mir unangenehm, weil die ganze Sache ist mir irgendwie super unangenehm. Aber am Anfang wusste ich auch nicht so richtig, das einzuordnen, weil mich hat ein Mann angeschrieben, der seinen Song über mich geschrieben hat. Und dann dachte ich so, also okay, es ist mega cringe. Es hat auch Potenzial, dass es so ein ganz weirder Typ ist. Ich habe auch zuerst mal mir gar nicht selbst das anhören können, weil ich irgendwie Angst davor hatte. Und dann ich dich
hast du es mir gezeigt?
Ja, ich habe zu dir gesagt, hör mal an, ob ich mir das anhören kann. Und dann hast du gesagt, nö, ist eigentlich ganz cool.
Ja.
Ja, und dann habe ich meine Eltern gefragt, wie die es so finden. Und die fanden es auch witzig und nicht auf eine Stalker-unangenehme Art, sondern die
genau.
Fanden es auch irgendwie witzig. Und
ja.
Ja, und dann habe ich gesagt, ja, cool,
hast du
danke.
Nicht gesagt, hey, ich habe einen Freund.
Ja. Ja.
Nee. Ja, genau. Ich habe auch immer einmal den Check gemacht und ich habe das, also klar, es gibt Creeps, aber war einfach nur cool. Funny. Einfach
ja,
nur funny.
Das ist schon witzig. Ja. Ja.
Allein schon, dass er Wurmkur heißt.
Ja.
Ohne Scheiß, ich habe den auch jetzt letztens wieder gesungen beim Radfahren. Er ist schon ein Ohrwurm auch.
Ja, also ich würde mal so sagen, ich packe ihn jetzt nicht in meine TCA-Playlist. Die heißt übrigens Herr mit den Kalamaten. Ich finde mich sehr witzig dafür. Aber ich, manchmal schwirrt mir der Ich würde so gern mit Jana Kesenheimer Kaffee trinken gehen Song doch auch in den Kopf.
Und sie fragen, was sie so denkt. Viele Wälder, viele Gräser. Ziel
ja.
Vorbei.
Okay, jetzt belassen wir es dabei.
Okay, cool. Aber ja, genau. Ihr seid jetzt wieder alle zurück, weil ihr wart jetzt gerade auf Spotify und habt euch den Song angehört.
Ja, sorry, dass wir eine Woche pausiert haben, aber mein Leben ist gerade unglaublich voll. Ich habe einfach irgendwie keine Zeit. Aber es passiert viel und wir können darüber reden. Das ist cool.
Was ist passiert?
Ja, also erstens, wir haben ja die Balkan-Folge gemacht, dann war ich ultra in der Arbeit eingebuddelt. Ich bin auch ein bisschen krank geworden zwischendurch, also ich war so ein bisschen erkältet und dann habe ich umso mehr gearbeitet, weil ich ja dann eh nicht Radfahren konnte. Ja, es ist einfach gerade sehr viel zu tun, was meine Arbeit an der Uni angeht und mit der Lehre und so weiter. Ich hatte aber jetzt mal 10 Tage am Stück in Innsbruck, das tat irgendwie sehr gut. Und wir waren am Wochenende dann Fahrradfahren. Ich bin ein bisschen früher zurück. Irgendwie lande ich auch jedes Wochenende im Schnee. Vielleicht ist es nicht gerade zuträglich für meine Erkältung. Aber
ja, wenn man hoch hinaus will, ist es noch zu früh.
Ja, bald Bock. Und die ganzen langen Anstiege sind das, was ich gern mache. Wir haben die Zillertaler Höhenstraße ausprobiert. Ist super, super schön. Aber nach dem ersten Teil, also so ab 1,8 war halt Schluss, war zu viel Schnee. Mhm. Aber es war sehr, sehr schön. Also hat Spaß gemacht. Und jetzt fühle ich mich auch wieder richtig fit. Ich habe noch neue Laufräder bekommen von Specialized für das Tracker. Die habe ich gestern aufgebaut. Sowas ist ja dann auch immer noch am Abend. Also ich bin irgendwie den ganzen Tag arbeiten, dann zwischendurch, ja, wenn es geht, auch noch trainieren, also irgendwie Krafttraining oder auf dem Fahrrad eben. Und dann am Abend ist voll oft noch so Bike-Mechanik-Zeug. Also gestern habe ich die neue Reifen, tubeless gemacht auf den neuen Felgen und neue Bremsbeläge und sowas. Ich meine, das ist ja auch
na,
cool.
Na, zum Glück haben wir dir zum Geburtstag einen Feedback-Ständer geschenkt.
Ja, den benutze ich tatsächlich ziemlich oft, weil ja, ihr wisst nicht, wie ich das davor gemacht habe. Mein Vater hat immer über so einen Stuhl gehängt oder so.
So ein gutes Investment, gutes Geschenk.
Ja, dafür, dass ich ziemlich oft Bremsbeläge wechsle, hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
So ist es, wenn man SRAM fährt. Bei SRAM muss man halt alle 300 Kilometer seine Bremsbeläge wechseln.
So ist es, wenn man
ne?
300.000 Höhenmeter im Jahr fährt.
Ja, oder? Aber trotzdem, SRAM ist auf jeden Fall auch sehr anfällig. Finde ich wäre eigentlich da. Aber
ja, die Bremsbeläge sind ziemlich schnell unten, ja.
Ist dein Sponsor.
Ja, aber ich will mich nicht beschweren. Ist auch alles mega cool. Also ich meine, neue Laufräder und so sind super cool. Hab nochmal 500 Gramm gespart. Und ja, ich glaube, ja,
500 Gramm sind bei dir halt endviel.
Ja, und ich habe ja eh schon ein leichtes Fahrrad. Es gäbe auch noch diese Arrow-Variante davon, aber ich glaube, mit dem Kurs mit 10.000 Höhenmeter und über die Distanz auf Gravel ist wahrscheinlich das dann doch das Richtige. Auch so ein bisschen meine Stärke, die ich eh habe, noch zu supporten. Ja.
Bei dem Rennen musst du auf jeden Fall den ersten Teil punkten, glaube ich, weil, also keine Ahnung, aber da geht es halt rauf und runter und danach wird es ja relativ flach.
Das heißt, ja, die erste Hälfte ist vollgepackt mit Höhenmetern und danach ist es nicht völlig flach, aber es gibt schon noch so ein paar Anstiege drin mit so 100 bis 300 Höhenmetern, aber ja, nichts mehr, nichts Riesiges mehr.
Feste Auflieger?
Hier habe ich auch viel überlegt. Ich denke, ja.
Hm. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt für den hinteren Teil.
Ja, und auch einfach wegen der Länge auf Gravel für die Hände und so. Ich glaube, es lohnt sich. Es ist halt wieder ein bisschen schwerer, aber...
Fährt sie auch durch und dann... Ja, genau.
Ja, ich war aber ohne Dynamo. Ich habe jetzt mich für die Batterielampe entschieden. Ich fahre quasi nur eine Nacht durch.
Ja, denke auch, das passt.
Mhm.
Ja, da sind wir gespannt. Da können wir wahrscheinlich nächste Folge drüber reden. Oh, du bist noch ein bisschen...
Ja, außerdem war ich gerade eineinhalb Stunden halt Fahrrad fahren und habe da ein bisschen so 3 Minuten Intervalle gemacht. Dann ist immer mein Hals, ich nenne das immer Belastungshusten. Ich weiß nicht, ob es wirklich so heißt.
Ja, doch. Ja, voll. Ich habe das auch.
Vom Atmen, der Hals so.
Muss ich gleich wieder an, also dir geht's schon gut, du bist schon fit, oder? Also körperlich.
Nächste Woche ist es Tag und ich habe auch übelst Bock.
Ich musste gerade wieder an Sophie denken, weil die ist ja immer noch out of order und genau dieses Herzmuskelthema. Apropos Sophie, ist fertig.
Ist fertig.
Ich habe es endlich geschafft, fertig zu schneiden.
Wow.
Und jetzt, keine Ahnung, jetzt gehen wir nur noch ein bisschen so Brands durch, ihre Sponsoren und sonst irgendwas und haben Girlpack noch ein bisschen gequatscht und dann würde ich es aber eigentlich relativ fix releasen, wenn jetzt nicht irgendjemand sagt, er mag mir sehr viel Geld dafür geben, was ich wahrscheinlich eh nicht machen würde, weil eigentlich will ich es nur releasen, ich will es eigentlich nur.
Ich will auch, dass du es releast, ich will es sehen. Bin wirklich gespannt. Ich glaube, das ist auch für viele, viele coole Motivationen jetzt so zum Start der Ultrasaison und für alles, was so bevorsteht. So ein guter Zeitpunkt, glaube ich.
Genau, weil der Hintergrund war ja tatsächlich, dass man eine Person aus der Mitte zeigt beim TCR, weil sonst immer nur die Hero-Stories von den großen, tollen Frontfahrern. Wobei sie jetzt auch nicht so, also sie war schon in der Mitte, aber sie war halt achte Frau.
Ja.
Also, das war ja auch sau schnell.
Ja, voll cool.
Ja.
Ihr wollt ja auch alle den Glitzer-Pyjama sehen.
Ja.
Ja, weißt du, was so witzig war? Ich weiß nicht, wir haben hier gar nicht davon erzählt, aber als wir doch zusammen den Bikepacking-Trip gemacht haben für Ewok da im Schwarzwald auch, weißt du noch, da war in einem Schaufenster waren die perfekten Schuhe für Sophies Pyjama-Outfit. Ein dunkelblaues Samt mit Straßstein bis übers Knie. Die hätten perfekt zu ihrem TCR-Outfit gepasst.
In der nächsten Folge reden wir wahrscheinlich dann ich würde mal sagen, wir machen jetzt wieder 2 Wochen. Weil dann, du bist jetzt busy und dann beim Tracker und dann wird es eher nicht eher interessant. Kannst du vom Tracker erzählen, was da so abging? Es wird mega spannend für mich zum Dotwatchen, weil voll viele, also Frauen, ich habe von den Männern gar keine Ahnung, wer fährt, aber bei euch Girls, da fährt so viel mit, die ich kenne. Also Marei fährt mit, Diana Kesenheimer fährt mit, die Cynthia Carson fährt mit, mit der hast du dich ja beim TCR letztens gebettelt, die Hanna Gazi, meine Ex-Freundin, fährt mit. Auch aus Innsbruck und dann
Wilcox.
War noch eine Person. Was, Wilcox fährt auch mit?
Ja.
Geil.
Ja,
das wird so cool. Also ich habe keine Ahnung, wer mit Männern fährt. Ich habe wirklich nicht einen Namen. Ich werde die Girls dort watchen, weil ich würde euch allen den Sieg vergönnen und ich kann es nicht einschätzen, weil ich kenne alle von euch und wisst, wie ihr trainiert und Marei ist super strikt im Training, Hanna ist auch sehr streng im Training. Ist wirklich spannend.
Voll. Was ein bisschen schade ist, ist, dass wir keinen Massenstart haben, sondern wir starten alle einzeln. Also wir haben so Startzeiten zugewiesen bekommen. Ich zum Beispiel muss am Freitag zwischen 7.20 Uhr und 7.40 Uhr starten.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, während des Rennens dann relativ schwierig nachzuvollziehen, wer gerade den Lead hat.
Muss man auf die Zeit schauen.
Ja, ich finde das ein bisschen doof.
Ja,
auf der anderen Seite finde ich auch entspannt, wenn ich mag diese Massenstarts immer nicht so, mich stresst es krass. Ich finde auch gut, von Anfang an alleine zu sein und mein Tempo zu fahren. Das kann ich mir schon auch positiv vorstellen, aber dass man während des Rennens nicht so richtig vergleichen kann, auch weil ich die Startzeiten der anderen gar nicht kenne. Ja.
Ja, einfach fährt jeder einfach sein Rennen dann.
Ja.
Das ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich beim Dotwatchen, dass man eben das verfolgen kann.
Ja, auf der anderen Seite verschärft es halt diese Self-Supported-Regeln. Ich hatte auch mit Viktor darüber gesprochen, der hat ja letztes Jahr auch das Tracker 65 gewonnen und er hat gesagt, dass es sehr lange im Pulk fahren waren, dass sich sehr viele Leute nicht an die Regeln gehalten haben und dass auch,
ah ja, safe,
auch bei den Single-Tracks, die am Anfang waren oder wie auch immer, geht es halt gar nicht. Du musst ja hintereinander fahren. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass von Anfang an niemand im Pulk fährt, dass sie einfach so entzerren.
Ja, ist gut.
Ja.
Aber good to know, dann wisst ihr, dass das, was ihr seht, nicht die Wahrheit sein muss.
So richtig klar, rausfinden werden wir es also dann erst im Ziel.
Als Dot-Watcher finde ich es jetzt, wäre es halt geiler, aber ist fein. Mal ein bisschen genauer hinschauen.
Ja, genau. Also wir starten, das ist auch deswegen nicht öffentlich auf der Website. Also ich starte eben zwischen 7:20 und 7:40. Ich glaube, das alles so zwischen 7 und wahrscheinlich, ich weiß nicht, 10 Uhr oder sowas sein wird.
Mhm.
Oder früher. Ich weiß es nicht, kenne ja die Startzeiten der anderen nicht. Auf jeden Fall Freitag früh starten alle.
Wir reden beim nächsten Mal drüber, wie es
war. Genau, ich bin gespannt, was ich dann erzähle. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt.
Ja, sicher. Na klar, ohne geht nicht.
Ja, ich freue mich schon auch.
Bei mir ist noch was passiert.
Erzähl.
Zwei Dinge sind eigentlich passiert, die ganz interessant sind. Ich war einmal auch Bikepacken wieder übers Wochenende mit einer Person, die schon mal mir mit dem Rad ein bisschen zu nahe gekommen ist. Und wollte unbedingt mal ihren ersten 200 Kilometer fahren. Und dann haben wir gesagt, ja, das, und beziehungsweise ihre Idee war, sie hat irgendwie in Zürich einen Job gehabt von der Arbeit und wollte dann von Rosenheim nach Zürich mit dem Rad fahren und hat, weiß ich mal, so unsicher, ob sie es machen soll oder nicht, weil Bikepacken, weiß nicht, hat so ein bisschen Zweifel gehabt vom Starten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, fahre ich mit. Fahre ich aber nur den ersten Tag mit, also den einen Tag, und dann drehe ich um und fahre zurück, und den zweiten macht sie dann selber. Also dann kann man die so quasi wieder reinschicken in die Full Self, die Bikepacking Experience. Die Strecke war unglaublich schön. Rosenheim bis Sonthofen, erster Tag, 210 Kilometer. Oh, das Allgäu, ey, schon krass Allgäu. Rennrad, gut.
Cool.
Genau.
Hast du dir da auch irgendwo im Schnee schieben oder war da okay?
Nee, wir sind oberhalb von den Alpen gefahren.
Mhm.
Also wir hatten nur, ich glaube, 3000 Höhenmeter oder so. Und dann Sonthofen, da haben wir dann im Hotel am Gleis geschlafen. Das weiß ich noch, weil ich war damals auch mal da. Das ist ein Self-Check-In-Hotel direkt am Bahnhof mit gutem Frühstück. Sehr praktisch. Und dann Tag 2 war Pisswetter. Und sie ist dann über den Riedbergpass weiter Richtung Schweiz gefahren. Und ich bin über den Oberjochpass zurückgefahren und dann über Garmisch. Und genau, ich habe dann einfach die 210 Kilometer wieder rückwärts gemacht am Sonntag. Und sie ist 190 nach in die Schweiz und ist angekommen und ist glücklich und war happy und fand es mega geil, hat Bock auf mehr. Ich habe sie gleich mit meinen alten Evok-Taschen ausgestattet, den grauen.
Mhm.
Weil, genau, wir haben ja jetzt die neuen. Und dann sind die gleich in good use.
Ich finde es so cool, diese Zweckreisen mit Fahrradfahren zu verbinden. Mir gibt es auch richtig viel. Also man muss irgendwo hin und macht es dann mit dem Fahrrad und dann ist die Reise plötzlich super cool.
Ja, sie hat den Vorteil, dass ihre Arbeitskollegen mit dem Auto gefahren sind und ihre Sachen mitgenommen haben.
Ja, wenn ich unendlich viel Zeit hätte, würde ich auch gern zu den Rennen mehr mit Bikepacking, vielleicht ein bisschen Zug und sowas machen.
Ja, oder wie Lotti, die immer Zeit hat, zu irgendwelchen Rennen zu fahren.
Wie Lotti, die nach Kirgisistan radelt.
Um dann
dort das Silkroad zu fahren.
Schon geil. Und dann ist sie weiter nach Taiwan gefahren, glaube ich.
Mhm.
Ja, ist schon crazy.
Ja, ist cool. Die hat jetzt übrigens auch einen Podcast.
Echt?
Ja, ich habe es noch nicht angehört, aber ich habe gesehen, dass sie das promotet haben. Also cool, dass es immer mehr Podcasts in der Ultraszene gibt und von Frauen
sogar. Ich habe nur gesehen, die wurde so ein bisschen unter die Fittiche von Afe auf Bike und so genommen. Irgendwie, ich weiß nicht, die hat da jetzt so
Race Across America, ich bin gespannt, was die da...
Fahren die das oder was?
Ich glaube mit dem Frauen-Vierer-Team, ja.
Ja, da weiß ich noch nicht so recht, wie ich da... Ich muss mir mal anschauen, das Ganze. Also den Haufen. Also,
ja, aber cool, dass Frauen Initiative ergreifen.
Ja, ist gut. Macht sie den Podcast alleine oder hat sie einen Partner?
Nee, sie macht es zusammen mit jemand. Ich weiß gerade im Moment nicht mehr, wer.
Können wir eigentlich auch mal einladen, die Lotti?
Ja.
Weil fährt viel Fahrrad.
Ja, noch so, ja, wie ich sie kennengelernt habe. Wie soll ich sagen? Nicht das Klischee der Ultra-Self-Supported-Bubble, sondern sehr erfrischend anders.
Ja. Hast du sie auch beim TCR kennengelernt?
Nee, beim TCA nicht. Also wir sind das gleiche TCR gefahren, glaube ich, aber da habe ich sie nicht getroffen. Ich habe sie dann beim Unknown Race, glaube ich, zum ersten Mal in Person kennengelernt.
Ich habe sie beim TCR einen Tag vor dem Start bei in Roubaix gesehen. Da ist sie gerade, hat sich mit dem Start familiar gemacht. Dem, wie sagt man nochmal? Wie ist das Ding?
Startparcours.
Ja, nee.
Velodrom.
Velodrom, jetzt, genau.
Hast du Paris-Roubaix angeschaut?
Ajo.
Wow.
Ey, bei den Girls, ey.
Ich fand alles so spannend. Ich habe schon lange nicht mehr so viel Radsport geschaut. Ich glaube, an dem Mittag irgendwie 4-5 Stunden live nur Radsport geschaut. Ich fand es so geil.
Also beide Rennen waren wirklich cool.
Ja, das Männerrennen super spannend, das Frauenrennen auch mega spannend. Natürlich für die Franziska Koch mitgefiebert und habe mich sehr gefreut, dass sie gewonnen hat.
The Germans, endlich The Germans. Sie ist die erste Deutsche, die das gewonnen hat, gell?
Ja.
Er ist auch Deutscher? Deutsche Person? Weiß ich gerade gar nicht.
Nee, ich glaube, es hat schon mal...
Ist trotzdem Flex.
Ja.
Ich muss noch eine Sache erzählen. Ich meine, vielleicht interessiert es auch echt keine Sau, aber ich bin 10 Kilometer Rennen gelaufen.
Ich habe es gesehen auf Strava. Du bist gerannt.
Laufen.
Schnell.
Ja.
Ja, warum?
Keine Ahnung. War Startplatz frei und ich habe voll, keine Ahnung. Ich war tatsächlich schon lange nicht mehr nervös vor einem Rennen. Das war eigentlich nur ein 10-Kilometer-Lauf. Aber ich habe mir gedacht, ja, läufst jetzt mal nicht so schnell, aber auch nicht langsam, so ein Pace, die du halt machen kannst. Eigentlich wollte ich eine Person pacen auf 45 Minuten, aber dann haben wir gleich gemerkt, das haut nicht so richtig hin. Und dann bin ich aber die 45 Minuten für mich selber gelaufen auf 10 Kilometer und habe gemerkt, so, ja, eigentlich macht das ziemlich Spaß. Ja, jetzt habe ich mich für den Frankfurt-Marathon angemeldet.
Wirklich?
Ja.
Ernsthaft?
Ja. Hä, ich bin Mitte 30, Midlife-Crisis.
Ja, ist cool. Bist du schon mal in Marathonstraße gerannt?
Ja, ja, ja. Zwei Berlin.
Ah ja, stimmt, hast du mein Auto gewonnen.
Ja, das war ein Halbmarathon.
Okay.
Ich habe meine Alfa Romeo Quattro Fagioli für ein halbes Jahr gewonnen, weil ich beim Halbmarathon aus dem Alfa Romeo Team der Erste war. Waren alles Influencer, alle über 100.000 Follower. Und dann ist einer abgesprungen, haben sie notfalls mich gefragt und dann habe ich irgendwie mit 10 Minuten Abstand vom Nächsten gewonnen. Und die so beim Ziel.
Jetzt hat der mit den wenigsten Followern gewonnen.
Ja, aber Marathon, ich zweimal Berlin und einmal Hamburg und noch irgendwas.
Cool, ja, macht schon Spaß. Bin auch ein paar gerannt, aber hast du nicht mega Muskelkater bekommen? Ja, du gehst ja ab und zu mal laufen.
Ja, ich gehe schon laufen. Fast mehr als Radfahren gerade.
Okay.
Wir hatten auch immer mit Eva, dass du mal Saison wechselst. Machen wir das vielleicht nächstes Jahr?
Boah, ich will mich da jetzt nicht festlegen.
Aber machst du schon auch mal, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon Lust, auch mal wieder Trailruns zu machen. Nächste Woche ist hier in Innsbruck, Innsbruck Alpine Trailrunning Festival, was ja auch eine riesige Sache ist. Bin auch heute auf dem Gravelbike schon ein paar Leute begegnet, die, denke ich mal, die Route ausgecheckt haben. Seit kurzem höre ich auch den Podcast von der Ida und von der Kimi. Geht es ja sehr ähnlich machen wie wir, nur eben Trailrunning eben. Und da auch sich über ihren Alltag so austauschen und so weiter. Ja, ich finde, kann mir schon vorstellen, dass es viel Spaß macht. Wir müssen immer mal noch jetzt jemand einladen aus dieser Szene. Ich will auch ein bisschen mehr wissen.
Ich habe jemanden safe.
Wir fragen mal Ida und Kimi.
Können wir auch machen.
Mhm.
Wir checken das noch ab.
Yes, stay tuned.
Hey, lass mal hineingehen ins heutige Thema, in Anführungsstrichen.
Ja, wir haben uns nämlich was überlegt. Eigentlich hätte ich auch jetzt gern so einen fancy Jingle. So.
Ich würde so gern.
Weil wir haben uns so eine Art Rubrik überlegt, die wir jetzt vielleicht so bis Ende Mai, Anfang Juni oder sowas, immer mal wieder aufgreifen. Wir haben nämlich zwei Menschen gesucht, die noch nie in Ultra gefahren sind und die wollen wir so ein bisschen begleiten quasi und so O-Töne mit euch teilen. Also die beiden, die sich bereit erklärt haben, danke dafür. Und die Idee ist, dass wir so ein bisschen den Vibe, also die Stimmung, die Gefühle, die so auftauchen jetzt in der Vorbereitung, auch die Sorgen und vielleicht die Vorfreude oder wie auch immer, zu teilen. Dann haben wir auch angeboten, dass sie ein paar Fragen stellen können. Darauf werden wir eingehen. Und die Idee ist eben jetzt in der Vorbereitung, dann auch während des Rennens und danach die gleichen Personen quasi immer wieder zu hören. Die werden sich mit Voicemails bei uns, also auch bei euch, melden. Und genau, wir gehen einfach so ein bisschen drauf ein. Die Idee war, dass wir hoffen, dass sich damit viele Leute identifizieren können, sodass man, wie du vorher gesagt hast, nicht immer nur diese Hero-Profi-Geschichten hört, sondern wahrscheinlich hören viele Leute den Podcast, deren Ziel es nicht ist, das Rennen zu gewinnen, sondern die vielleicht zum allerersten Mal da am Start stehen, kann man natürlich trotzdem gewinnen.
ja, ist nicht verboten.
Ja, aber genau, dass wir diese Stimmen ein bisschen mehr in den Fokus rücken, die man sonst eigentlich nicht hört. Genau, wir haben dafür Diana von Lost.org angeschrieben. Das ist die Organisatorin oder eine der aus der Rennleitung eben von Lost.org, also TCR, Accursed Race und auch das Lost.org 101. Das Lost.org 101 findet dieses Jahr zum ersten Mal statt, ist eben nur für Frauen, sind 1200 Kilometer und Start ist in Santiago de Compostela. Und das Rennen findet am 10. Mai statt. Wir haben der Hannah geschrieben, ob sie mal fragen kann, ob jemand von den Leuten, die sich dort angemeldet haben, es ist eben ein Rennen nur für Flinter, also Frauen und nicht-binäre Personen, das heißt in dem Sinne Minderheiten bei anderen Rennen. Die Idee ist, dass eben nur Flinter-Personen dieses Rennen fahren und wir haben zwei gefunden, die bereit sind, darüber zu berichten.
Sollen wir einfach mal direkt mit Person 1 hineingehen und hören wir uns die mal an und danach zerlegen wir sie. Quatsch. Danach geben wir mal unseren Senf dazu oder hören uns das einfach mal an, oder?
Genau. Ich bin Mukli Taudien, 39 Jahre alt und eine nicht-binäre Person. Momentan lebe ich in Oldenburg bei Bremen und ich habe mich beruflich vor etwas in der Tumorforschung getummelt, war in der marinen Biodiversitätsforschung aktiv und studiere jetzt im letzten Bachelorsemester Psychologie an der Universität Bremen. Ja, mit dem Radfahren habe ich eigentlich zu meiner Zeit im Ruhrgebiet angefangen. Eigentlich zunächst, weil ich mich entschieden hatte, mein Auto aktiv stehen zu lassen und schließlich auch dann ganz abzugeben. Ja, dabei habe ich festgestellt, wie viel Freude es mir bereitet, auf dem Rad zu sitzen. Und so kam es zu den ersten Radreisen in Deutschland und in Richtung Skandinavien. Und durch einen Urlaub in Australien und den dortigen Mundabidi Trail ist mein Mut ja schon was angewachsen, um auch auf längere Distanzen zu fahren. Ja, dazu muss ich vielleicht sagen, diesen Mut zu finden ist für mich gar nicht so einfach, da mich eine chronische psychische Erkrankung begleitet. Und das ist mir hier auch nochmal wichtig zu erwähnen, da für mich auch heute ein immer noch zu hohes Stigma auf psychischen Erkrankungen lastet oder liegt. Dann habe ich mich nach Australien für einen 200er und einen 300er Brevet des Audax Clubs Bremen gemeldet. Die hatten dann zu dem Zeitpunkt das Angebot mit viel Liebe neu erschaffen für den Standort Bremen und konnte das auch gut bewältigen und hatte da aber eine mentale Stütze in meinem Partner Matthias. Ja, ich bereite mich momentan auf mehrere Dinge statt. Einmal das Lost.org 101 Anfang Mai in Spanien und Portugal. Dann steht auf meinem Zettel noch ein 600er Brevet in Schleswig-Holstein im Juli, August dieses Jahres. Das Nordkap 4000, dann von Italien ans Nordkap. Das sind so die Pläne, die ich mir vorgenommen habe oder geschmiedet habe für dieses Jahr. Tja, ich denke, das Beste, was passieren kann, ist, es einfach zu machen und vor allem teilzunehmen und ja, sich dann sein eigenes Ziel auch zu erfüllen in der Zeitvorgabe des jeweiligen Events, dann halt auch in den Zeitvorgaben zu bleiben und vor allem nette Menschen treffen und kennenlernen, Orte zu sehen und jetzt gerade für das Lost.org 101 vor allem auch die Flinterrad-Community zu treffen, ja, und sich vielleicht auch zu vernetzen und sich vielleicht auch mal wiederzusehen. Und als letzten Punkt vielleicht auch, dass ich mir selber bestätigen kann, dass mein Körper solche Distanzen einfach schaffen kann und damit auch so ein, ja, so eine Art körperliches Selbstbewusstsein mit einem verbesserten rauszugehen. Das wäre, glaube ich, so das, was das Beste wäre daraus. Ja, das Schlimmste, was mir passieren kann, das klingt vielleicht erstmal komisch, aber da ich früher sehr große Angst vor Hunden hatte, ist es bei mir oder wären es viele freilaufende, verwilderte Hunde, die vielleicht auch irgendwie einem sehr aufdringlich hinterher laufen, weil da hätte ich, glaube ich, immer noch ordentlich Respekt vor, auch wenn ich weiß, dass es ein bisschen so Verhaltensweisen und Möglichkeiten gibt, aber das ist auf jeden Fall so das Schlimmste für mich, vor allem, wenn man dann irgendwie alleine und im Dunkeln dann dabei halt gerade wäre. Dann vielleicht auch einen Schaden am Rad zu haben, den ich selber halt nicht in der Lage bin zu beheben. Das wäre, glaube ich, auch ein Worst Case für mich. Oder halt auch Probleme schon alleine bei der Anreise, weil ich ein vergleichsweise schweres Rad mit Stahlrahmen habe, dass ich, ja, irgendwie Sorge habe, vielleicht das nicht schnell genug irgendwo anders hingetragen zu bekommen oder so. Von daher bin ich mal gespannt, was Flixbus da so leistet. Da muss ich ja zumindest nicht wild an irgendwelchen Bahnhöfen rumrennen bei Verspätung oder so. Das ist vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu den schlimmsten Dingen, die passieren können. Ich glaube, großen Hunger zu haben und zu spät zu merken, dass man nicht regelmäßig genug zu essen. Ich will nicht sagen, es nervt einen fast, das Essen, aber man muss ja schon gucken, dass man wirklich regelmäßig dran bleibt, sich zwischendurch mal eine kleine Pause gönnen sollte. Genau. Ich glaube, weil wenn ich in meinem Hungerloch bin, dann geht nicht mehr viel. Das wäre auf jeden Fall auch ein Worst Case.
Danke, Mowgli.
Die Hunde.
die Hunde. Ich glaube, damit ist Mowgli nicht alleine, was diese Angst vor Hunden angeht. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, was man da so machen kann. Ich habe auch gedacht, ob wir mal eine Folge mit einem Hundetrainer, Hundetrainerin machen sollten dazu, weil ich glaube, es ist ein Thema, das wirklich viele beschäftigt.
Ist ein good point. Könnte man tatsächlich machen.
Mowgli hat auch angesprochen, dass die Reise immer so spannend ist und dass man sich dazu viel Gedanken macht schon davor. Für tatsächlich ist es bei mir auch so, ich hasse Packen und ich hasse auch diese Reise. Man hat schon die Anspannung und die Aufregung vor dem Rennen und dann immer diese Ungewissheit, ob man mit dem Rad so reisen kann. Das ist ja ganz egal, ob mit Flugzeug muss man das Fahrrad außer Blick geben und weiß nicht so richtig, wie die Leute damit umgehen. Im Zug weiß man nicht, ob an welchen Schaffner, Schaffnerin man da gerät, ob die das so gutheißen oder nicht. Ich weiß auch nicht, ich teile das auf jeden Fall sehr. Aber ein Stahlrad zu haben, ist doch eigentlich ein Vorteil, dachte ich. Ist viel robuster, kann nicht so schnell kaputt gehen. Also klar, ist schwer, aber ich glaube, es ist sogar ein Vorteil.
Da liebe ich mein Titanrad, das kann man rumpfeffern, wie man will. Außer halt die Gabel.
Ja. Ja. Also ich denke, das könnte sogar ein Vorteil sein.
Aber die Reise, tatsächlich, das ist ein Thema. Die Infrastruktur, in der wir leben, die ist nicht für Fahrräder gemacht. Also selbst Radwege sind ja für Autos gemacht und nicht für Radfahrer. Deswegen, genau, Zug und alles. Es ist was, wo man durch muss und da gibt es jetzt eigentlich auch keinen krassen Tipp, oder? Also,
nee, ich kann nur sagen, ich teile diese Sorge sehr. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Da kommt auch immer viel zusammen. Die Rückreise finde ich irgendwie mal entspannter. Ich meine, da ist alles geschafft und irgendwie... Also mir ist dein Rad da nicht egal, aber da fällt dieser Druck vom Rennen zumindest weg.
Kann auf der Reise nichts kaputt gehen beim Rückfahren.
Ja. Ich versuche halt immer so möglichst viel Zeit da schon auch ein bisschen als Puffer einzuplanen. Also dass ich zumindest so mindestens 2 Tage vor dem Start schon am Startort bin, um da ein bisschen Puffer zu haben, vielleicht auch noch was besorgen zu können, falls ich irgendwas vergessen habe oder falls irgendwas kaputt geht und so weiter. Ja. Wenn man den Luxus hat, dann lieber dafür ein bisschen mehr Zeit einplanen. Was Mowgli auch angesprochen hat, ist die Community im Lost.101-Fall, auf jeden Fall auch die Flinter-Community. Das kann ich auch mega verstehen. Ich habe auch ein bisschen FOMO, dass ich gerade das 101 verpasse, weil es ist ja sehr spannend eigentlich, dass man diese Rennen, die kompetitiv sind, solo fährt und während des Rennens eigentlich kaum Austausch mit anderen Leuten hat. Trotzdem ergibt sich so ein Community-Gefühl, wie ich das in anderen Sportarten eben selten erlebt habe. Also obwohl ich in Sportvereinen war und so weiter, habe ich das Gefühl, dass wenn man am Start und am Ziel die gleichen Sorgen, die gleichen Erfahrungen und so weiter teilt, auch wenn man die nicht physisch zusammen erlebt hat, dass es total verbindet und dass man einfach auch sehr viele Leute trifft, die sehr gleichgesinnt sind. Also alle lieben einfach Fahrradfahren. Das ist schon mal die Basis. Sonst meldet man sich da nicht an. Und ja, ich habe da wirklich richtig gute Freundinnen, Freundinnen und sogar meinen Freund kennengelernt.
Ich glaube, also weil man fährt ja jedes Rennen für sich, aber beim Start und beim Ziel weiß jeder, was derjenige durchgemacht hat, weil man seine eigene Erfahrung kennt und man weiß, der hat das ähnlich erfahren und das ist das, glaube ich, das verbindende Element. Man kann extrem schnell empathisch verstehen, was in der Person abgeht und das verbindet, glaube ich.
Voll, ja. Man kann auch über Orte sprechen, wo man im Rennen so war und jeder war da vielleicht zu einer anderen Uhrzeit in ganz anderen Bedingungen und trotzdem wissen alle direkt, was man meint.
Fand ich aber auch interessant. Ich finde es interessant, dass viele diese Self-Supported Bikepacking Races die Community schätzen. Also Leute kennenlernen und sowas. Aber es ist funny für mich, weil es ist ja ein Self-Supported Bikepacking Race. Klar, davor und danach hat man eine intensive Zeit und wie gesagt, man hat so eine starke Verbindung. Aber eigentlich hat man, sagen wir mal, wenn das ein 7-Tage-Rennen ist, hat man 2 Tage davon, 2 halbe Tage davon Kontakt. Aber die Zeit scheint sehr intensiv zu sein oder sehr wichtig.
Ja, man kann sich auch während des Rennens Blumen an Lenker stecken, dann fühlt man sich zumindest verbunden.
Geht auf Stefan Wiesers YouTube-Kanal. Sophie hat einen tollen Film, da macht sie Blumen dran.
Ja.
Du kommst auch im Film vor, ich habe dich reingeschnitten.
Wirklich?
Ja, ganz kurz.
Okay, ich bin gespannt. Mowgli hat auch noch das Essen angesprochen. Und ja, fuck, das ist natürlich irgendwie lästig. Ich finde, es gibt so Phasen im Rennen, manchmal hat man so das Gefühl, jetzt ist der Ofen an, dann kann man super viel essen und da macht es auch irgendwie Spaß. Zum Beispiel, irgendwie finde ich manchmal auch schon spaßig, dass man dann so eine ganze Packung M&Ms essen kann und es im Alltag nie machen würde oder sich vielleicht auch verbieten oder so. Und da ist einfach nur, je mehr, desto besser. Aber irgendwann kommt man natürlich immer an den Punkt und das ist, was Mowgli auch angesprochen hat, an dem es halt gar keinen Spaß mehr macht, sondern ja, das ist halt irgendwie dazugehört und dann ist es einfach Ja, es ist halt wie ein Auto tanken. Ist eine Pflicht. Ja,
ich kenne immer noch keinen Bock mehr auf Essen.
Ja.
Das ist eine Challenge in einem Ultra. Also ganz interessant, all die Beschreibungen sind die klassischen Ultrasorgen, oder? Vorm Rennen und nach dem Rennen und währenddessen das Rennen. Der Ultra ist ja quasi nicht das Rennen an sich, sondern das ist, finde ich, das Komplettpaket. Sich selber auch dann zu zeigen, ich kriege die Anreise hin, ich kriege das Rennen hin und ich komme danach klar.
Ja, und ich meine, diese Gedanken, ich finde auch spannend, diese Gedanken stammen ja jetzt von Moglis erstem Rennen. Also der hat beschrieben, dass schon viele lange Fahrten waren und sowas und offensichtlich gab es da auch schon viel Erfahrung vorher mit den Privés und so weiter. Trotzdem im Rennsetting ist vielleicht noch ein bisschen anders, weil man da ja weniger Zeit verlieren will oder vielleicht auch noch weniger Pausezeit hat. Und da spitzt sich das mit dem Essen vielleicht zu. Aber trotzdem, ich habe immer noch genau die gleichen Gedanken auch. Also jetzt habe ich, was weiß ich, wie viele Rennen gefinisht in dem Stil. Und es ist trotzdem was immer bleibt. Also ich habe auch nach wie vor genau Sorgen vor der Reise. Das mit den Hunden hat sich ein bisschen mit der Erfahrung bei mir gemildert. Das ist nicht mehr so schlimm. Ich glaube, mir hat schon geholfen, die Erfahrung zu machen und zu sehen, dass es mehr Horror-Stories darüber gibt und die meisten Hunde halt Schisser sind.
Du bist aber schon, also Flex, bist da schon hardcore. Klar, bist erfahren, aber ich finde schon, du machst das gut mit den Doggos.
Weil ich mag auch eigentlich Hunde.
Ja, ich mag Hunde endgern. Eigentlich.
Ja.
Aber genau, Thema Hunde könnte man auch sagen. Ich glaube, letzte Folge haben wir ein bisschen intensiver über Hunde geredet, kann das sein?
Ja.
Da, genau, das Thema Hunde ist da nicht ganz gut verpackt. Und genau, wir suchen uns mal eine Hundetrainerin oder Hundetrainer, der uns vielleicht die Inside-Tipps geben kann für eine Folge.
Ich glaube, so zum Essen, was man dann, wie man sich versorgt, die Frage bekomme ich auch ziemlich oft. Hat Mogli jetzt nicht gestellt, aber ich würde trotzdem kurz darauf eingehen. Dass ich versuche halt natürlich nur ein oder maximal zweimal am Tag im Rennen einkaufen zu gehen. Und für die ersten 24 bis 28 Stunden habe ich so viel dabei, dass ich eigentlich nicht stoppen muss. Das wird auch interessant fürs Tracker jetzt, ob ich schaffe, so viel mitzunehmen, dass ich nie anhalten muss dafür. Ich nehme mit, was ich sonst, also was ich kenne, was ich gut vertrage. Also gerne zum Beispiel auch so einen Gefrierbeutel voll mit kleinen gekochten Kartoffeln oder so, wenn man das ganze Süßzeug mal nicht mehr sehen kann, sind auch gut verträgliche Carbs. Ansonsten natürlich viel, ich nehme immer viel Gummibärchen mit, für die ersten Stunden schon auch Carbpulver in die Flaschen und manchmal nehme ich auch noch ein bisschen So-Pulver mit, die ich dann später quasi einmischen kann. Das ist natürlich sehr effiziente Ernährung so. Immer so eine Mischung aus salzigen und süßen Sachen dabei haben und an der Tankstelle dann, was es halt so gibt. Aber ich versuche die dann viel einzukaufen statt oft.
Rice Cakes.
Mag ich nicht so.
Hä, aber du magst Nogiri.
Das Onigiri finde ich super, aber wenn ich Rice Cakes selbst mache, finde ich die immer am Anfang gut und dann werden die irgendwann so matschig in der Alufolie oder so. Das funktioniert bei mir auf die lange Dauer nicht gut. Vor allem, wenn man die im Trikot und so rum. Ja.
Schmeckle.
Weiß ich nicht, irgendwie nicht so mein Ding.
Okay.
Aber an der Tankstelle kaufe ich mir gern, wenn es gibt, oder im Supermarkt veganes Sushi, finde ich mega gut.
Ja,
oder stimmt. Onigiri eben.
Ist ja leicht bekömmlich einfach auch.
Ja, und ist total reichhaltig. Und natürlich Mentos nicht vergessen, gell? Leute, immer schön 16 Rollen Mentos am Tag.
Ey, ich hab auch noch einen kleinen Inside-Tipp für Gummibärchen. Also was ich nämlich krass finde, ist, ich nehme nicht diese zähen, großen Gummibärchen, sondern zum Beispiel Picoballa, die kleinen oder die so lange Stangen.
Die hast und dann du letztes Mal durchgeschnitten.
Ja, das ist der Gag. Also du kaufst diese langen Stangen und schneidest die genau in der Mitte durch und steckst dann die eine Seite in die andere Seite rein und das ist genau die Größe, die du in so eine Tasche packen kannst. Mhm. Hast du quasi, und die sind so weicher, nicht diese Cola-Flaschen, weil die sind so zäh zum Kauen. Also lieber diese weichen Gummibärchen, weil die einfach schneller reingehen.
Ja, ich esse eigentlich nur Katjas ohne tierische Gelatine, wenn es geht. Also irgendwann wird es natürlich schwierig, wenn es sie nicht mehr gibt, aber ich finde Joghurt-Gums und sowas ziemlich geil.
Haben die genauso viel Zucker?
Ja.
Dann habe ich keine Einwände.
Ein Hot-Take. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt so wissenschaftlich halten lässt, aber in tierischer Gelatine ist Kollagen drin. Kollagen ist sehr gut für so Knorpel, Schmierstoff und so, für die Gelenke. Ich habe mal mit dem Fahrer gesprochen, der das TCA mit Fixie gefahren ist und habe ihn gefragt, was er für seine Knie macht, dass er das machen kann. Und er hat gesagt, er supplementiert immer Kollagen. Und ich hatte ihn das gefragt, als ich diese Knieentzündung vor ein paar Jahren hatte. Und dann habe ich angefangen, auch Kollagen zu supplementieren, weil ich dachte, ich brauche so starke Knie wie er. Und scheinbar ist in tierischer Gelatine und Gummibärchen das auch drin. Das heißt, es könnte vielleicht auch gut sein, ja, Gummibärchen zu essen, nicht nur wegen den Carbs, sondern wegen dem Kollagen. Aber I don't know, ob
ja.
Vielleicht hat jemand von den Hörerinnen dazu mehr Ahnung.
Genau.
Kommentiert es mal.
Also geil, ich meine, es ist ja auch wieder Sauerkirschsaft vom Joschka, der hat ja scheinbar auch allen den Arsch gerettet, ist wahrscheinlich das Kollagen von mir aus auch gerne das Placebo. Und wenn es kein Placebo ist, ist er auch geil. Aber falls jemand Ernährungswissenschaftler ist, bitte mal hier Kommentar bei Spotify reinschreiben. Sollen wir mal die Lisa anhören?
Yes, wir hören die Lisa an.
Hey, ich bin Lisa, ich bin 35 und komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart und lebe aber zurzeit in Palma, Mallorca. Ich bin schon immer viel Rad gefahren, da meine Familie recht sportlich unterwegs ist. Meine erste Bikepacking-Tour, da war ich 10 Jahre alt. Das war mit meinem Dad und meiner Schwester und wir sind damals am Neckar entlang gefahren und haben dann von da an jedes Jahr immer größere Touren unternommen. Und die größte war, als ich 18 war, die komplette Donau entlang gefahren bis hin zum Schwarzen Meer. Ich möchte dieses Jahr verschiedene Rennen ausprobieren. Ich habe letztes Jahr die Cynthia Carson kennengelernt bei einem Social Ride in Mallorca. Und die hat mir dann vom Lost Dot 101 erzählt und gesagt, ich soll mich da doch anmelden. Und das habe ich dann einfach so spontan gemacht. Ich habe mich dann früher an meine Radreisen erinnert und dachte, vielleicht wäre das ja was für mich und würde das jetzt einfach mal ausprobieren. Und ich habe aber auch noch andere Rennen geplant, so 2 Radmarathons, dann auch ein paar kürzere. Genau, ich versuche einfach mal dieses Jahr, was mir so liegt und was mir am meisten Spaß macht. Also best outcome possible wäre, dass ich ganz viel Spaß an der Sache habe, dass ich vielleicht sogar ganz gut abschneide und keinen Unfall oder technische Pannen habe und dass ich noch viele andere nette Leute kennenlerne, die auch Spaß am Radfahren haben. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass ich das Rennen aus irgendeinem Grund abbrechen müsste, wegen einem Unfall oder technischen Pannen. Und ich habe auch ein bisschen Bedenken, dass es mir nicht so Spaß macht. Ich war jetzt auf dem Festland 6 Tage zum Bikepacken, um mein Rad und das ganze Equipment einmal auszuprobieren. Und ich fand es schon ungewohnt, dass man da schon deutlich langsamer vorankommt, als ich sonst gewohnt bin mit dem Rennrad. Ich fand es auch ab Tag 3 ein bisschen einsam. Ich bin das sonst nicht so gewohnt, so viele Tage alleine zu fahren. Aber andererseits ist es jetzt auch mein erstes Ultrarennen und einfach mal zum Ausprobieren, um zu sehen, wie mir das Ganze gefällt. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm. Wenn es mir doch keinen Spaß macht, dann weiß ich da einfach Bescheid. Genau, aber das Schlimmste wäre eigentlich, dass ich es abbrechen müsste. Fragen habe ich eigentlich keine. Ich wollte nur mal vielen, vielen Dank sagen für euren wertvollen Podcast. Der hat mir wahnsinnig gut geholfen bei der Vorbereitung. Auch dein Instagram-Account, Jana, hat mir wahnsinnig gut geholfen. Und ja, vielen, vielen Dank. Ihr helft da, glaube ich, vielen Leuten weiter damit, was ihr macht. Ich hatte nur noch eine Frage zum Beispiel für Hotels. Ich fand es recht schwierig, Hotels zu finden in nicht so dicht besiedelten Gegenden und dann auch noch welche zu finden, die ein Late-Check-In anbieten. Und manchmal sieht man das auf Booking auch gar nicht, bis wann der Check-In offen ist, sondern erst nachdem man gebucht hat. Und ich fand es jetzt beim Ausprobieren in Spanien, fand ich es ein bisschen schwierig zu wissen, wann ist denn der richtige oder der beste Zeitpunkt, eigentlich ein Hotel zu buchen für die Nacht, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich es am Abend vorher mache, habe ich mich entweder über- oder unterschätzt. Und wenn ich es aber am selben Tag gemacht habe, da ich jetzt auch in Andalusien unterwegs war, wo einfach nicht so viel los ist, fand ich es schwierig, da noch was zu finden. Das wäre so meine Frage. Danke euch.
Lisa und Moki haben schon beide einen ganz schön vollen Plan.
Ja, ambitioniert. Ich fand vor allem Moki mit North Cape einmal, okay, let's go.
Mega cool.
Erstmal, Lisa, vielen Dank für das positive Feedback, das wir dazu beitragen können. Das ist sehr schön.
Ja, es war kein Fishing for Compliments, diese Idee, Leute einzuladen. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem. Danke.
Hey, was mit mir ist aufgefallen? Beide haben Angst vor einem technischen Defekt und ich bekomme das immer wieder mit, womit sich viele nicht auseinandersetzen. So eine Sache wie, also die Basics am Rad zu können, bewahren einem halt echt krass vor. Also es sind so einfache Sachen wie Platten und dann kannst du einen Platten nicht reparieren.
Viele Dinge sind einfach in der Vorbereitung auf Ultras oder auf Rennen, auch als ich damit angefangen habe, passiert, sodass irgendwann alles mal passiert ist. Also es ist irgendwie, die Kette ist mir mal gerissen tatsächlich, weil da so ein Ast dumm reingeklemmt war. Irgendwann ist eine Speiche kaputt gegangen, Platten natürlich, unterschiedliche Arten von Platten in unterschiedlichen Kombinationen. Also tubeless, nicht tubeless, flicken, ein Schlauch flicken, wo schon mal tubeless Milch dran war und so weiter. Also solche Dinge, an die man vielleicht auch nicht alles denkt. Die Wahrscheinlichkeit, wenn man sein Fahrrad gut vorbereitet, dass man dann sowas im Rennen machen muss, ist toi toi toi. Ich bin die Jinx-Masterin, wird mir immer gesagt. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
Du hast mich jetzt gar nicht ausreden lassen. Was ich eigentlich sagen wollte, es gibt mittlerweile, ich glaube, die Female Cycling Force macht das so Schrauberkurse. Einmal für eine Stunde diese Basics durchgehen. Ich glaube, das ist auch für einfach für den Kopf. Ich meine, es geht ja nicht darum, was passiert, sondern es geht darum, dass du die ganze Zeit im Stress im Kopf hast. Wenn das passiert, kann ich es nicht machen. Mhm. Das, glaube ich, lässt sich ziemlich schnell lösen, indem man einmal die Basics durchgeht, die halt passieren können. Und dann ist man da. Ja. Also genau, bei den Female Cycling Force hat so Schrauberinnenkurse. Und
genau, hier in Innsbruck gab es 3 Termine bei Dust Bikes, so ein Fahrradshop hier, die das auch sogar nur für Flinterpersonen exklusiv so Abende gestaltet haben, wo man das üben kann und so.
Mhm. Genau, das wäre mein Tipp. So
ja, und auch wirklich einfach so, keine Ahnung, ich habe am Anfang 5-mal hintereinander in der Badewanne ein Laufrad, also den Reifen abgemacht mit der Tubeless-Milch und so, also in der Badewanne, dass es keine Sauerei ist, aber einfach nur, dass ich weiß, wie kann ich damit umgehen.
Badewanne ist aber auch Sauerei.
Ja, danach muss man halt die Badewanne putzen, aber ich,
schnell,
MitbewohnerInnen schnell hassen diesen Trick. Ja, aber einfach mal zu üben ist schon ganz gut. Ja.
Ja.
Es können halt immer Dinge passieren, auf die man vielleicht nicht vorbereitet. Also das kann bei jeder Ausfahrt ja passieren. Ein Sturz, hat die Lisa angesprochen, ist natürlich Worst Case immer. Nicht nur im Rennen, sondern auch im Training und immer.
Lisa, was hast du noch gehabt? Die hatte gar nicht so viel Sorgen. Sie doch, Hotel. Haha.
Ja, ist schwierig.
Ja.
Ich erzähle einfach mal, wie ich das mache. Ist jetzt kein Tippen, ist vielleicht nur eine Sache, wie man herangehen kann. Also ich, in einem Rennen, in dem ich weiß, ich muss schlafen, also beim Tracker 65 jetzt zum Beispiel plane ich nicht zu schlafen, nehme ich auch nichts mit und allerhöchstens so für einen Notfall eine Rettungsdecke, die man vielleicht sowieso dabei haben sollte und eine Daunenjacke, wenn es gar nicht anders geht. Aber genau, bei Rennen, die länger sind, bei denen ich weiß, ich werde schlafen müssen, nehme ich immer einen Schlafsack mit, einfach nur, um flexibler zu sein, um die Sicherheit zu haben. Auch wenn ich plane, immer in eine Unterkunft zu gehen, ich habe diesen Schlafsack dabei als Plan B. Ich finde, es gibt einem auch für den Kopf mehr Freiheit und am Ende kommt es auf die 500 Gramm auch nicht an. Und für die ersten, man darf ja nicht vor dem Start Hotels buchen, das ist gegen die Self-Supported-Regeln, aber was ich schon gemacht habe, ist davor zu recherchieren, wo bin ich ungefähr nach 24, 25 Stunden, also je nachdem natürlich, wann der Start ist, und markiere mir die Gebiete so ein bisschen, also welche Orte kommen da. Und dann habe ich zum Beispiel beim TCA letztes Jahr, habe ich 20 Minuten nach dem Start noch auf dem Startparcours habe ich die Unterkunft gebucht. Und das ist natürlich mega optimistisch, dann zu sagen, okay, ich werde 600 Kilometer jetzt durchfahren bis dahin.
Geil, ein bisschen Pressure gleich nach 20 Minuten geben.
Ja, und es ist halt auch voll, für mich hilft es krass in meinem Kopf, das ist jetzt abgehakt, ich muss mir keine Gedanken mehr machen.
Verstehe.
Ich fahre jetzt dahin und ich meine, worst case, wenn es nicht geklappt hätte, dann hätte ich halt das Geld für die Unterkunft rausgeschmissen. Aber irgendwie war es für mich in dem Fall gut.
Ist auch für den Kopf, glaube ich, geil, dass man gleich am Tag 1 Gehirn ausschalten kann, weil man weiß, man fährt jetzt diesen Plan runter und das ist das heutige Ziel.
Genau, ja.
Easy for the mind.
Ja, also ich finde, am ersten Tag lässt sich das noch ganz gut planen. Ab dann wird es natürlich schwierig. Ab da kann man eigentlich keine Etappen oder sowas mehr planen. Und ich persönlich mache das immer so, dass ich rechtzeitig damit anfange. Also ich fange so um 17, 18 Uhr an zu schauen, wo sind in den nächsten 100, 150 Kilometer, kommt natürlich auf die Höhenmeter und auch ein bisschen auf den Untergrund an, wo gibt es irgendwie Möglichkeiten, was gibt es auf der Karte. Und um das besser zu sehen, mache ich immer eine Google My Maps Karte, wo ich meinen GPX-Track von der Route reinkopiere und das habe ich offline auf meinem Handy. Dann kann ich nämlich auf meinem Handy sehen, offline, wo bin ich gerade, wo geht meine Route lang. und kann abschätzen, in wie viel Kilometern halt die und die Stadt kommt, vielleicht in Kombination mit Komoot. Macht dann Booking auf oder Airbnb, was auch immer es noch für Apps gibt, und sucht da nach Unterkünften eben im Umkreis oder in dieser Stadt, die dann in den nächsten 100, 150 Kilometern kommt. Dann kann man diese Filter ja setzen mit Self-Check-In oder 24-Stunden-Rezeption, sowas. Wenn es es nicht gibt, dann versuche ich anzurufen, auch wenn ich die Sprache nicht spreche. Das ist, Anrufen geht halt auf dem Fahrrad noch viel besser. Also ich frage dann einfach, wie wäre das, wenn ich dann und dann einchecke? Kann ich einfach das Geld zum Beispiel bar liegen lassen oder kann ich das überweisen? Wie können wir das regeln?
Oder du buchst bei Booking und dann, also keine Ahnung, ich habe so gemacht, oft in den Rennen bei Booking buchen und dann anrufen, hey, ich wollte nur sagen, ich komme spät, so und so und so. Jetzt hast du das Risiko, dass du vielleicht dann schon was gebucht hast, aber dann war das alles schon erledigt und ich wollte dann nur noch wissen, hey, ich komme um eins oder so.
Ja, manchmal, wenn man ganz, wenn man den perfekten Plan hat, dann klappt es auch noch, dass man dann, also wenn es ein Hotel ist, dann habe ich oft gesagt, ich komme erst um 1 Uhr an und ich fahre um 5 Uhr in der Früh wieder. Könnt ihr mir irgendwie was zu essen aufs Zimmer stellen, entweder was zum Frühstück oder irgendwie eine Semmel, mir ist ganz egal, halt irgendwas.
Und das ist geil.
Ja, das ist mega gut. Also dann...
Und Leuten einfach reden, ne?
Ja, genau. Und reden geht ja auf dem Fahrrad auch gut. Also man kann gut telefonieren auf dem Fahrrad.
Und ich glaube, letztendlich sind das ja Gastgeber. In der Regel haben die ja Bock, Gastgeber zu sein. Deswegen Fragen kostet da ja eigentlich nichts.
Ja, das hat eigentlich meistens ganz gut funktioniert. Natürlich gibt es Gebiete, wie auch die Lisa gesagt hat, wo das sehr schwierig sein kann. Also wo vielleicht wirklich nichts auf Booking und so ist. Manchmal, so mein Plan C nach Booking und Airbnb, ist auf Google Maps nach Hotels oder Apartments zu suchen. Das geht da ja auch. Da sind manchmal Sachen drin, die nicht auf Booking oder auf Airbnb sind. Da rufe ich dann direkt an, also wenn eine Telefonnummer hinterlegt ist. Sehr oft sind es dann Unterkünfte, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Das ist mir mal in den Pyrenäen passiert. Das sind halt irgendwie noch auf Google Maps, aber die sind eigentlich nicht mehr da. Dann habe ich so ein bisschen meine Not erklärt und dann hat sie gesagt, ach ja, also wenn dir egal ist, dass das jetzt nicht, was weiß ich, super fresh ist oder wie auch immer, dann mache ich
das. Cool, echt, hast du gehabt dann?
Ja, das hat geklappt. Also das hat dann trotzdem geklappt. Das heißt, da gibt es manchmal noch mehr Optionen. Ja, mit den Self-Supported-Regeln ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, ob man jetzt Leute fragen dürfte, darf ich bei euch übernachten? Ich glaube, ich würde es nicht machen. Also ich glaube, das ist fremde Hilfe, die nicht erlaubt ist. Ja. Aber wenn also, halt alle Stricke reißen, dann halt Schlafsack.
Ja, genau. Ganz kurz, warum es nicht in Ordnung ist, Leuten zu fragen, ob man bei denen schlafen kann. Ist, es geht ja darum, dass quasi die komplette Infrastruktur für alle gleich sein muss. Und wenn du jetzt einen Homie in, weiß was ich, der nächsten Stadt hast, den haben den anderen halt nicht.
Es sei denn, ja, der sagt, auch wenn es allen, ein Fremdes wäre.
Ja, genau. Stimmt, auch wenn es ein Fremdes wäre, müsste der quasi alle aufnehmen und jetzt öffentlich posten und jedem schreiben, hey, ihr könnt alle bei mir schlafen, dann wäre es wieder fair. Aber das passiert nicht.
Theoretisch könnten ja aber auch alle diese fremde Person fragen. Aber ja, ich glaube, es ist trotzdem nicht, ich würde es nicht machen. Ja.
Aber klar, wenn es eine fremde Person ist und sagt, hey, schlaf doch bei mir, Road Magic, I don't know.
Ich weiß nicht so genau. Müssten wir mal einen Rennveranstalterin fragen.
Ja, ich glaube, wenn du in der Situation bist, hast du hart Bock, Ja zu sagen.
Ja, ich verstehe schon auch, was die Lisa sagt, dass es krass stressen kann und ich versuche halt immer rechtzeitig mich am Tag darum zu kümmern. Und trotzdem, jeden Tag im Rennen, auch beim TCA, denke ich immer, oh nee, ist schon wieder 17 Uhr, ich muss mir schon wieder Gedanken machen, wo ich schlafe. So, es kommt immer so schnell und es stresst mich krass.
Dann machst du den ganzen Tag eh nichts, dann musst du nur eine Sache lösen und dann ist das gleich ein Stress, gell?
Yes. Schon ein bisschen unangenehm, ja. Wir sind aber auch schon, also es ist schon ein paar Mal passiert, dass ich auch nichts gefunden habe. Einmal in Bosnien, in irgendeinem so einem Gebiet mit Bergen. In der Türkei habe ich auch einmal nichts gefunden. Einmal in Ligurien, jetzt beim letzten TCA, hatte ich ein Airbnb gebucht und die hat mir auch so einen super langen Text geschrieben und ich habe dann mit Voicemails geantwortet und dachte, das passt alles, habe ich da hingefahren. Dann habe ich gecheckt, sie hat mir keinen PIN geschickt. Und dann war es halt 3 Uhr in der Früh und ich habe sie nicht erreicht und dann stand ich vor dem Airbnb und kam nicht rein. Das ist natürlich auch super frustrierend. Ja, dann habe ich da am Strand geschlafen und habe dann immerhin im Nachhinein mein Geld zurückerstattet bekommen. Aber ja, selbst wenn man meint, das alles geregelt zu haben, kann es leider immer noch Probleme geben. Ja, am besten ist natürlich auch immer, man regelt es so mit Self-Check-In und dass man nicht mit dem Fahrrad argumentieren und irgendwie diskutieren und so weiter. Aber ja.
Das Rad aufs Hotel sneaken, Zimmer.
Ja.
Ha, funktioniert eigentlich fast immer.
Ja, schon. Ja, also Lisa, ich glaube, wir haben nicht so richtig die Lösung. Wir können auch da nur sagen, Plan B dabei haben, sich rechtzeitig darum kümmern und eben alle Optionen so ein bisschen nutzen. Du hast ja deine Erfahrung damit auch schon gesammelt, dass es manchmal nicht so einfach ist.
Ich fand interessant, dass sie gesagt hat, ja, das schaue ich mir jetzt einfach mal an und wenn es mir dann nicht gefällt, dann weiß ich da auch Bescheid. Mhm. Ja. Einen ganz guten Satz.
Ja, und sie hat auch gesagt, dass sie das einsam findet. Und das ist natürlich ein krasser Punkt. Also so 1500 Kilometer alleine Fahrrad zu fahren, ist natürlich ein Mindset, wo man erstmal so ein bisschen reinfinden muss. Und mir hilft auch, wenn ich das zwischendurch nicht so cool finde, dann telefoniere ich. Und das ist ja was, was erlaubt ist, solange man keine rennrelevanten Infos bekommt. Und tatsächlich die Sache, dass man sich so als doch Teil von was Größerem sieht in einem Rennen. Es fällt mir leichter in einem Event oder in einem Rennen, als wenn ich ganz alleine das machen würde. Mhm. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals alleine Bikepacken über mehrere Tage war. Also ich fahre oft lange Touren alleine, also sagen wir mal so 200-300 Kilometer am Tag alleine. Das macht mir schon sehr viel Spaß, genieße ich auch. Aber außerhalb vom Rennen irgendwo alleine pennen oder so alleine ein paar Tage Bikepacken gehen, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Das teile ich auch lieber. Ich kann dieses alleine sein im Rennen besser.
Ich habe es gemacht. Vor meinem Three Peaks war ich 4-5 Tage alleine Bikepacken. Es ist krass anders. Das ist einsam. Und ich glaube, diese Erfahrung hat Lisa jetzt auch gemacht. Aber was Lisa, glaube ich, feststellen wird, ist, dass es im Rennen ein anderes Gefühl ist. Also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung
sagen. On a mission. Und
ja,
das Gefühl, dass viele Leute das jetzt gerade auch machen und so.
Man fährt das nicht alleine. Das sind 1000 Leute, die das gerade miterleben.
Ja, und auch die Leute, die das daheim verfolgen und so. Es gibt schon ein bisschen mehr Sinn dann.
Ja, beim Bikepacking-Trip, keiner schert sich um dich. Was macht der Stefan gerade? Wer interessiert's? Also.
Also ich hoffe, dass das Gefühl sich für dich auch so einstellt, Lisa.
Ich bin tatsächlich, also wir müssen wirklich beide fragen, ob sie während des Rennens auch ab und zu eine Sprachricht aufnehmen, weil auf die bin ich wirklich gespannt. Und dann Post-Rennen. Mhm. Das ist schon schön, wie sich die Gedanken vielleicht entwickeln oder was die Conclusion bei beiden ist.
Mhm. Ich bin auch gespannt, ob es dann Spaß gemacht hat. Und ich meine, wir reden immer natürlich so begeistert von diesem Sport, weil wir das selbst gern machen. Muss natürlich auch nicht allen Spaß machen.
Ja, darf auch keinen Spaß machen. Dann weiß Lisa Bescheid.
Macht auch nicht immer Spaß im Rennen. Ich hatte ja einmal das Unknown Race letztes Jahr abgebrochen, weil es mir wirklich null Spaß gemacht hat. Und das war für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Also normalerweise in Rennen kenne ich schon die Situation, dass es mal mehr, mal weniger Spaß macht und dass man so Höhen und Tiefen hat. Aber so richtig alles hinterfragen und gar keine Lust haben, das hatte ich jetzt außer beim The Unknown Race 2025 nie. Und damals dachte ich dann auch, wenn ich das jetzt durchboxe, dann habe ich Angst, dass mir Radfahren nie wieder Spaß macht. Genau, dann hören wir uns übernächste Woche wieder und ich habe hoffentlich viel Gutes zu erzählen vom Tracker.
Ja, das wird spannend, genau. Das wird spannend. Nächste Folge geht es um den Radzirkus in Girona und dein Rennen. Natürlich.
Ich werde auch mal ein paar Voicemails während des Rennens aufnehmen.
Sehr gut, okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Rubrik, ob ihr das eine gute Idee findet oder nicht. Wir machen das jetzt auf jeden Fall während des Rennens und dann nach dem Rennen nochmal mit Lisa und Mugli. Genau, in Zukunft können wir uns überlegen, ob wir vielleicht auch mal noch andere oder noch mehr Charaktere und Blickwinkel irgendwie in diesen Podcast reinbringen.
Ja, also genau, Kommentare können wir, glaube ich, nur bei Spotify machen, da kann man kommentieren und die lesen wir auch. Die ganzen anderen kleinen Plattformen weiß ich nicht. Ansonsten halt spamt Jana mit euren Fragen zu, ihren Instagram-Account, der glüht immer ganz gerne.
Und drückt mir die Daumen fürs Tracker, ich freue mich. Also vielleicht sage ich noch so, ich weiß nicht, das Tracker habe ich mir ausgesucht wegen der starken Konkurrenz, weil ich eben beim TCA gemerkt habe, dass es was ist, was mir irgendwie viel gegeben hat, obwohl es natürlich auch super stressig ist. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich finde, vor dem ersten Rennen in der Saison, da weiß man ja noch nicht so richtig, wie fühlt sich das dann an. Irgendwie ist das letzte Mal so eine Nacht durchfahren und so doch schon eine Weile her. Und wo stehe ich eigentlich gerade? Wie fit bin ich? Und ich finde es auch unabhängig davon, wie die Platzierung läuft und sowas, ich finde schon gut, auch so früh in der Saison mal so ein bisschen seine Grenze wieder zu spüren. Also so eine Extrembelastung zu haben. Und ich glaube, das Tracker ist da, glaube ich, ganz gut. Also ich hatte fast das Gefühl, letztes Jahr habe ich ja das Mittelgebirge Klassik dann zur Vorbereitung gemacht mit 1200 Kilometern. Es hat fast ein bisschen zu müde gemacht. Also was den Trainingsreiz angeht, ist, glaube ich, 560 Kilometer fast sinnvoller als ein noch längeres Rennen. So psychologisch ist es natürlich gut, auch vielleicht dann längeres Rennen zur Vorbereitung zu haben. Aber ja, ich erhoffe mir vor allem, dass das ein guter Trainingsreiz wird. Ein gutes Rennen mit den anderen Frauen. Und es auch freue mich total drauf, die alle wiederzusehen. Mhm. Ja. Und es ist eigentlich zu kurz für mich. Und es ist auch eigentlich nicht so mein Terrain. Und es ist nicht mein Saisonziel, da zu gewinnen. Aber ich bin trotzdem
ehrgeizig. Jetzt keine Entschuldigungen. Ja, klar, bist du ehrgeizig. Das sind alle. Ja. Aber ich meine, das Zucker liegt halt im Jahr gut. Ich glaube, viele nehmen das als Saisonauftakt her. Aber für viele ist es auch das Main Race, weil Tracker ist halt für manche The Race. Ich finde es jetzt nicht so spannend persönlich, aber ich check halt den Hype drumherum.
Ja, also für mich ist TCA auf jeden Fall wieder The Race dieses Jahr, also der Hauptfokus. Ja, aber ich nehm das jetzt gerne mit.
Hey, gibt es eigentlich schon eine Startliste? Nee, gell?
Vom TCA?
Ja.
Nee.
Du weißt noch nicht, welche Frau?
Nee, also es gibt noch keine offizielle Startliste, nee. Ich habe aber mit dem Routeplan angefangen.
Ja. Aber die Route ist geil dieses Jahr. So, ey, wir müssen jetzt mal aufhören hier, sonst dauert es ja ewig.
Yes. Danke Lisa, danke Mugli, danke an alle fürs Zuhören.
Ich würde so gern. Okay, tschüss.
Tschüss.